Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer, die von Radio Maria in Südtirol mit uns verbunden sind. In der Reihe Geschichte der christlichen Spiritualität sind wir beim dritten Teil angelangt. Es geht um das Mittelalter. Zu Gast bei uns Professor Dr. Michael Schneider, Jesuitenpater aus St. Georgen. Grüß Gott, Pater Schneider.
Grüß Gott.
Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Begrüßung. Wir wollen in einem dritten Teil noch zu Anfang kurz zurückschauen auf das, was wir bisher uns erarbeitet haben. Wir haben die Geschichte der christlichen Spiritualität bedacht unter einem Stichwort, nämlich dem der Nachfolge. Wir sahen in der Heiligen Schrift, dass der Aufbruch und die Existenz im Aufbruch als grundlegend erfahren wurde. Abraham und die Jünger, sie erwiesen den entscheidenden Gottesdienst und die entscheidende Gebetserfahrung wurden für sie gerade durch den Aufbruch, durch die Nachfolge. Es kam eine zweite Etappe, die haben wir umschrieben mit Existenz im Lebenszeugnis. Nämlich das, was in der Nachfolge gezeichnet ist, kann auch ein blutiges Zeugnis werden. Wir haben es gesehen bei den Märtyrern, die die entscheidende Nachfolge gerade in dem Martyrium sahen. Daneben gab es aber auch eine andere Auffassung, nämlich nicht bloß im blutigen Lebenszeugnis, sondern auch durch ein unblutiges Zeugnis, nämlich das Zeugnis des Glaubens mitten im Alltag, kann man Christus nachfolgen. Wir sahen es bei den syrischen Wanderasketen und dem ägyptischen Mönchtum. Und schließlich die Existenz im Lebenszeugnis fanden wir als Zeugnis in der Fremde. Ein alter Gedanke, der nun wieder hier auftaucht in neuer Deutung, nämlich bei den Iroschotten und ihrer Peregrinatio, ihrer Pilgerschaft auf das Festland. Eine dritte Etappe haben wir das letzte Mal begonnen. Wir haben sie umschrieben, Existenz in der Lebensform Jesu. Nun ist es nicht mehr nur der Aufbruch in sich und die Nachfolge, das Weggehen. Und es ist nicht nur das Lebenszeugnis, sondern die Lebensform Jesu wird entscheidend. Wir sahen es am asketischen Gottesmann. Nun treten ganz neue Akzente, nämlich Askese und Gebet hervor. Das Gebet wird als Schutz verstanden gegenüber den bösen Mächten, mit denen man handfest kämpft. Oder das Gebet und Askese werden zu Mitteln der Verdienste bei Gott. Oder man kann dadurch eine gestörte Ordnung wiederherstellen und wiedergutmachen, bis hin zum austauschbaren Bußwerk. Und beim asketischen Gottesmann sahen wir, dass gerade ein Heiliger, umso mehr Askese er betrieb, er umso wohlgefälliger bei Gott dasteht, ja, dass er sogar Wunder wirken kann, gemäß der Fülle seiner Askese. All dies soll uns nun in der Rückschau auf das Mittelalter zu einer neuen Form führen. Nämlich nun ist es nicht mehr so sehr die Askese und das Gebet in sich, in ihrer Wunderhaftigkeit und in ihrer Außerordentlichkeit, sondern wir haben es schon an der Gestalt des Christophorus gesehen, nämlich das treue Zeugnis mitten im Alltag und der Dienst am Nächsten, sie können auch zu einer Weise der Christusnachfolge werden. Dieses Verständnis der Nachfolge finden wir nun radikalisiert in den Bettelorden. Die Armutsbewegungen waren eine Reaktion gegen die wohlhabende Kirche und gegen ein Bürgertum, das sich in einer Zeit raschen wirtschaftlichen Wachstums entfaltete. Als vorbildlich galt vor allem der Geist der urkirchlichen Gemeinschaft mit ihrer unbedingten persönlichen Armut, alle hatten alles gemeinsam und keiner litt Not, und eben ihrer gegenseitigen selbstlosen Liebe. Zugleich war es auch der missionarische Elan der frühen Urgemeinde, die nun viele faszinierte und zu einer Wanderpredigt veranlasste. Es gab diese Faszination auch in heretischen Verformungen, so zum Beispiel bei den Ketzern. Es war nun eine Bewegung in der Kirche, die sich am Rande der Kirche befand und die meinte, die einzig wahre Kirche zu sein, aber nicht mehr in der Kirche. Ja, es gäbe eine Ecclesia Spiritualis, eine geistige Kirche, eine Kirche der reinen und der wahren Armen Christi. Nun treten die Bettelorden auf im 11., 12. Jahrhundert und wir werden es nun auch weiter verfolgen, nämlich die eine Brücke schlagen wollen zwischen diesen wahren Armen Christi und denen, die in der Kirche leben wollen. Es geht um die Überbrückung der Kluft zwischen der religiösen Bewegung der damaligen Zeit und der hierarchischen Kirche. Denn die Bettelorden wollen ja mitten in der Kirche ihr Zeugnis leben. Es ist die Forderung der apostolischen Wanderpredigt und der evangelischen Armut, aber innerhalb der Kirche. Die Bettelorden sind also eine wichtige Antwort auf die Heretikermission. Aber diese Bettelorden ziehen nun in ihrer Bedürfnislosigkeit durch die Lande und geben Zeugnis ab, vor allen Dingen auch durch ihre Predigt und das Zeugnis ihrer Armut. All dies möchte ich nun an drei Ansätzen weiter verfolgen. Wir wollen zunächst Bernhard betrachten, sodann Franziskus und schließlich den Ausgang des Mittelalters, wie er sich in der Devotio Moderna, also in einer modernen Frömmigkeitsform, darstellt. Zunächst also zu Bernhard. Geschichtliche Bewegungen sind nur in beschränktem Maße veranstaltet. Sie sind auch nur in Grenzen steuerbar. Und all das finden wir wieder in den Kreuzzügen. Papst Urban II. Hat in Clermont nicht entfernt übersehen, was in der Bewegung, die er auslöste, letztlich an Pulver sitzt. Es gab verschiedene historische Ursachen der Kreuzzüge. Der Kaiser von Byzanz, nämlich Alexius, fühlte sich durch die Vormacht der Türken empfindlich bedrängt. Seit 1071 hatte er bis auf spärliche Reste Kleinasien verloren und 1085 auch Antiochien an die Türken abtreten müssen. Nun dachte er, der christliche Kaiser des Ostens, dass er das christliche Oberhaupt des Westens, nämlich dem Papst, um Hilfe anrufen muss, dass dieser ihm hilft in dieser prekären Situation. Ein zweites, was bei den Kreuzzügen zu bedenken ist, sind die sozialen Ursachen. Viele Ritter hatten damals begründete Existenzsorgen. Sie mussten etwas wagen, um etwas zu gewinnen. Und die Kirche versprach Lehen. Und so war es reizvoll, sich gerade in den Dienst der Kirche zu stellen, weil es die einzige Möglichkeit war, wieder zu Besitz zu kommen. Aber drittens war die Kreuzzugsbewegung auch eine religiöse Bewegung und nicht nur politisch und sozialer Art. Entscheidend ist, dass aber alle diese Motive zusammenkommen und zu der großen Bewegung veranlassten, die in den Kreuzzügen sich abzeichnet, nämlich in einem doppelten Sinn als Laienbewegung. Die Kreuzzüge sind wirklich eine große und großflächige Laienbewegung innerhalb der Kirche. Und ein zweites, nämlich der Christusdienst der Gläubigen, der Laien, nämlich in der treuen Nachfolge zu Christus. Bei allem Verheerenden, was mit den Kreuzzügen zusammenhängt, gilt es eigens zu bedenken, und wir wollen es nun tun, dass die Kreuzzüge nicht nur ein politisches Fiasko waren, sondern letztlich sich erklären aus einer großen religiösen Sehnsucht. In Clermont wurde zum Kreuz und zum Schwert aufgerufen, und es war im November 1095 im Rahmen eines Konzils in der Gegenwart von 14 Erzbischöfen, 225 Bischöfen und 400 Äbten. Papst Urban II. Bringt nun seinen Appell vor zum bewaffneten Kreuzdienst, nämlich einer Kreuzfahrt nach Jerusalem. An diesem Aufruf war nicht neu, dass ein Papst Krieg zu führen gedachte. Auch der programmatische Heidenkrieg gegen die Türken war nicht neu. Es war vor Urban schon mehrmals gegen Mohammedaner gezogen worden, vor allem gegen die Mauren in Spanien. Die Besonderheit der päpstlichen Initiative von Clermont lag in der Bestimmung des neuen Kriegsschauplatzes, nämlich Jerusalem. Jerusalem bedeutete mehr als eine geografische Ortsbezeichnung. Jerusalem ist letztlich eine theologische Größe. Und so hören Sie kurz die Predigt von Urban II. Jerusalem ist der Mittelpunkt der Erde, das fruchtbarste aller Länder, als wäre es ein zweites Paradies der Wonne. Der Erlöser der Menschheit hat es durch seine Ankunft verherrlicht, durch seinen Lebenswandel geschmückt, durch sein Leiden geweiht, durch Sterben erlöst und durch sein Grab ausgezeichnet. Diese Königsstadt erbittet und ersehnt Befreiung. Sie erfleht unablässig eure Hilfe. Und das Ganze endet mit Deus lo volt, Deus willis. Es ist also auf der einen Seite die Hilfestellung für Alexius. Die andere Seite ist die Befreiung der heiligen Städte aus der Hand der Heiden. Das politische Ziel allein hätte nicht genügt, in Europa so viel Begeisterung hervorzurufen. Viel stärker war das religiöse Motiv, nämlich die Erlösung Jerusalems. Und dieser zweite Anlass erklärt es überhaupt, dass so viele Leute sich nun begeistert für die Kreuznahme entschließen. Es ist ein symbolischer Akt. Man nimmt sich Tücher, die damals nach der Predigt zerschnitten wurden, und legt sie in Kreuzform auf die Schulter, um nun Christus nachzufolgen. So finden Sie ja eine Ideenverbindung von Kreuznahme und Christusnachfolge. Und man lässt nun Familie und Heimat zurück und geht in eine ungewisse Zukunft um Christi willen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, um überhaupt die große Dimension dieser Kreuzige in ihrem tiefsten Sinn zu entdecken. Die Kreuzige waren nicht nur politischer Art, sondern auch religiöser Art. Ein weiteres ist zu bedenken, nämlich das Jahr 1094, also 4 Jahre vorher. Nämlich in diesem Jahr gab es nachweislich in Nordwesteuropa verheerende Überschwemmungen, Seuchen. Und im kommenden Jahr gab es eine große Dürre und eine Hungerperiode. Es gab Meteoritenschauer. Und all das deutete man als die Gewalt des Antichristen. Viele hatten visionäre Eingebungen und sahen das Ende der Welt kommen. Und so mischt sich noch ein weiteres Motiv unter die Kreuzzüge, nämlich die Erwartung der Wiederkunft des Herrn. So bricht man nun nach Jerusalem auf, aus religiösen Motiven, ja, man möchte genau an dem Ort weilen, wo Christus gelebt hat. Es geht um eine erlebbare Praxis Pietatis. Man wollte gleichsam eine handgreifliche Frömmigkeit und nicht so sehr bloß eine korrekte Orthodoxie. Man wollte Gott erleiden und nicht nur Gott bedenken. Hier meldet sich, und wir haben es schon einmal gesehen in der letzten Radiosendung, eine Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, nach leiblicher Verbindung zum Heiligen, wie es in den Reliquien und ihrer Verehrung zutage tritt, in der sakramentalen Wertschätzung der Hostie, in der Elevation und in vielem anderen mehr. Und so brechen nun 15.000 Menschen auf, um in das Heilige Land zu ziehen, ja, um dort ihren Dienst zu leisten. Wir haben es schon bei der Gestalt des Christophorus gesehen, dass hier sich ein neues Motiv bildet, nämlich das des christlichen Rittertums. Bisher hatten die Ritter einen politischen Dienst geleistet. Nun durften aber die Ritter eintreten in den Ordnungsdienst einer kirchlichen Friedenssicherung. Es gibt also auch den Gedanken der Militia Christi, nämlich der Kampftruppe Christi. Und was damals die Märtyrer taten oder die Mönche in der Wüste, wird nun zu einer Militia Secularis, nämlich zu einer Kampfesbereitschaft im Laienstand. Die Ritter hörten auf, rein weltliche Ritter zu sein, und sie stellten sich nun in einen geistlichen Dienst. Hier sehen Sie, dass sich nun verschiedene Motive verbinden um Bernhard von Clairvaux, ist es, der 1128 bis 1130 eine Schrift vorlegt, De laude nova militiae, über das Lob einer neuen Ritterschaft. Die Christusnachfolge erhält also im Einfluss des ritterlichen Gefolgschaftsgedankens eine klare ethische Dimension. Gehörte die Nachfolge der Märtyrer noch wesentlich in die Soteriologie, in die Erlösungslehre, und die Nachfolge der Mönche in die Spiritualität, so gehört die Nachfolge der Kreuzritter als der neuen Soldaten Christi vorwiegend in die Ethik. Aber eine Ethik, die letztlich doch religiös fundiert ist. Man wollte geistlich die Ritterschaft für Christus leben. Auch dies finden Sie in der Predigt von Urban II., der sagte, jetzt sollen Ritter, Milites, werden, die vor dem Räuber waren, Raptores. Und somit drückt sich gerade auch in der Kreuzfahrerbewegung letztlich ein geistliches Motiv, nämlich man möchte Christus auf geistliche Weise dienen, vor allen Dingen in dem Land, in dem er gelebt hat. Mit all diesen Motiven sind wir nun mitten in der Spiritualität Bernhards von Clairvaux, der von 1090, also aus der gleichen Zeit, gelebt hat bis 1153 bzw. 54. Für Bernhard von Clairvaux sind zwei Motive entscheidend. Das eine ist Christus secundum carnem. Er sieht Christus nicht so sehr als den Erhöhten, sondern Christus dem Fleische nach, Christus dem Menschen nach. Und ein zweites Motiv, was damit zusammenhängt, vere homo. Christus ist der wahre Mensch und vor allen Dingen gerade in seinem Leiden, gerade in seiner Passion. Wie sieht nun die Frömmigkeit Bernhards aus? Zunächst sieht es so aus, als wäre es eine subjektivistische Frömmigkeit. Zumindest können wir aber sagen, dass es eine neue Phase innerhalb der Spiritualitätsgeschichte ist. Gegenüber der Theologie, die immer mehr abstrakter wird und vielem in der Glaubenspraxis der offiziellen Kirche, sucht Bernhard nun eine neue Verinnerlichung. Er sucht es zunächst durch die Entscheidung fürs Kloster. Indem er ins Kloster eintritt, nimmt er nicht nur sich mit, sondern über 20 Freunde, und darin sehen Sie schon die ganze Faszination, die auch von der Gestalt Bernhards ausgegangen sein muss. Er geht ins Kloster, um das Leben zu führen, was letztlich Christus jedem abverlangt. Bernhard bringt es nun in das feste Wort. Er sagt, die Apostel haben mich gelehrt zu leben. Du meinst, das sei wenig, wenn man zu leben versteht. Großes, ja, das Größte ist es. Also Bernhard geht ins Kloster, um das Leben in seiner ganzen Eindeutigkeit und Fülle zu leben. Lebenserfahrung ist dann nicht Lebenskunde, schon gar nicht viel Wisserei, wie die Professoren. Sie ist eher das geschaute Geheimnis einer Offenbarung, aber mitten im eigenen Leben, mitten im Alltag. Auf Wissenschaft hat Bernhard ausdrücklich keinen großen Wert gelegt. Leben bedeutet für ihn mehr als Geist und, wie er wörtlich sagt, glühen ist mehr als Wissen. Lebenserfahrungen, wie Bernhard sie verstanden hat, sind eine Form von Unterworfensein, von Ergriffensein und Beeindrucktsein. So wieder neu, wenn er sagt, heute lesen wir im Buch der Erfahrung, euch selber kehrt euch zu und bei den Punkten, die nun besprochen werden sollen, achte ein jeder Einzelne darauf, was er darüber von sich selber weiß. Sie hören es gleich heraus, nämlich das Buch der Schrift ist auch zugleich ein Buch der Selbsterkenntnis. Der Mensch, der sich Christus zuwendet, lernt nicht nur das Leben, sondern er lernt auch sich selbst besser kennen. Mit Bernhard bricht nun eine ganz neue Tradition in der Spiritualität, ja sogar in der Theologie ein. Wir bezeichnen sie als eine lebendige Erfahrungstheologie. Und Bernhard setzt diese lebendige Erfahrungstheologie gegenüber zur toten Vernunfttheologie. Die wahre Erfahrungstheologie findet sich aber in der Leidenserfahrung, wo der Mensch nämlich bereit ist, die Passion des gekreuzigten Christus in seinem Leben nachzuleben. Es geht um ein Einverständnis des Glaubens, aber nicht als Erkenntnisakt, sondern als Lebensakt in der Sympathia, nämlich im Leben und Leiden für den Herrn. In all dem ist nun Christus das wahre Vorbild. Wie der Bernhard, im Leben übte er ein leidendes Handeln und im Tod ertrug er ein tätiges Leiden. Was nun bei Bernhard in den Vordergrund tritt, aber auch bis in die Kunst hinein immer wieder wahrnehmbar, ist die Erfahrung der Passion Jesu. Es ist ja nun die Zeit auch, wo die Pietà entsteht oder der Kreuzweg in seiner Gebetsgestalt immer mehr ausgeformt wird und anderes mehr. Christus erscheint nun nicht mehr in der Gestalt des Triumphators, des Erhöhten, denken Sie an die romanischen Kreuzesdarstellungen, sondern er erscheint als vero homo, der Nachbildung des exo homo. Der wahre Mensch ist der Leidende, ja sogar der gedemütigte Mensch, dem alle Ehre und alles Recht abgesprochen ist. Weil Bernhard nun so intensiv das Menschliche in der Christusperson und das Christusförmige im Menschen entdeckt, sieht er in Christus die wahre Gestalt menschlichen Daseins überhaupt. Zweifellos hat diese Erfahrung ihre zeitbedingten Ursachen. Sie hängt eben mit der Kreuzzugsbewegung und ihrer Religiosität zusammen. Im geistigen Klima der großen Kriegswallfahrten nach Jerusalem waren gerade die Erinnerungen an das Leben und den Leidensweg Jesu wieder lebendig geworden, und sie wurden nun zum Gegenstand frommer Andacht. Jesu Menschlichkeit erweckt nun die wahre Sympathie, das Mitleiden. Man kann ihn so verstehen, man kann mitfühlen, ja, man kann sich mit ihm identifizieren. Christus wird unser Bruder. Und dem Bruder nachzufolgen bedeutet etwas anderes, als einem Herrn oder dem Herrn nachzufolgen. Wie der Bernhard, die Nachfolger erreichen ihn, die den Weg seiner Niedrigkeit in ergebener Liebe und Beharrlichkeit wandeln, wie er ihn gegangen ist. Diese folgen dem Herrn in Wahrheit. All dieses Verständnis einer neuen Spiritualität setzt Bernhard unter das Zeichen der Konformitas, der Konformität, der Gleichförmigkeit und der Gleichgestaltigkeit mit Christus. Konformitas Christi bedeutet die gefühlsmäßige Einstimmung in das Leiden Christi, ja das Mitleiden. Die Konformitas Christi wird zum Ausdruck einer mystischen Identitätserfahrung. Denn in der Gleichförmigkeit mit Christus wird ein mystisches Ich gewonnen. Die äußeren Lebensverhältnisse bedeuten dann jene Forma des Daseins, die zurückgelassen wird, damit man in allem konform mit Christus werden kann. Der Fromme lässt seine bisherige Identität im selben Maß zurück, wie er sich in die Identität des mystischen Christus hineinverwandeln lässt. Für Bernhard ist im Übrigen noch nicht charakteristisch, dass er den Begriff der Konformitas zu sehr mit einem Tugendstreben verbindet. Vielmehr ist für ihn wichtig, dass er Konformitas Christi als Genitiv Objektivus und Genitiv Subjektivus versteht. Nämlich es ist ein Gleichförmigwerden mit Christus durch ein Gleichförmigwerden Christi mit uns. Weil Christus mit uns gleichförmig geworden ist, können wir auch mit ihm gleichförmig werden. Erst dadurch, dass Christus mit dem Menschen konform geworden ist, kann der Mensch umgekehrt auf den Weg der Konformitas Christi gelangen. Eine solche Nachfolge, wie der Bernhard, ist für mich die sicherste Gewähr, dass das Leiden des Erlösers und seine Gleichförmigkeit mit den Menschen mir zum Nutzen gereicht. Das Urbild der Konformität des Menschen mit Gott ist also die Konformität Christi mit dem Menschen. Weil Gott ganz Mensch geworden ist und mit uns gelitten hat, sehen wir in ihm die Möglichkeit, wie wir überhaupt Gott selbst konform werden müssen. Der traurige, elende, leidende Christus wird zur wahren Offenbarung des Menschen in seiner wahren Menschlichkeit. Auf diesem Weg wird Konformität mit Christus erreicht, wird Nachfolge Christi praktiziert und kommt zur wahren Fülle. In all dem ist nun wirklich ein neues Verständnis der Spiritualität gegeben, vor allen Dingen gegenüber vielen Formen der damaligen Frömmigkeit eine neue Verinnerlichung. Frömmigkeitsgeschichtlich ist Bernhard wirklich eine Gestalt von hohem Rang und hohem Einfluss. Wir sprechen bei seinem Namen von Jesusmystik oder Christusmystik oder bernhardinischer Mystik. Und er verbindet hier zwei Wege der Frömmigkeit, nämlich den mystischen Weg und den Weg der Nachfolge. Ja, wir können vereinfacht sagen sogar, dass der Weg der Nachfolge bei ihm grundsätzlich zu einem mystischen Weg wird. Die Mystik ist also nicht das Außergewöhnliche, sondern letztlich die tiefste Form aller Spiritualität überhaupt. Somit können wir wirklich sagen, dass für Bernhard etwas Neues gegeben ist, nämlich eine neue Form der Verinnerlichung der Spiritualität. An einem kleinen Beispiel möchte ich Ihnen doch zeigen nun, was mit Bernhard doch gleichsam schicksalhaft in die Spiritualität eintritt. Und zwar möchte ich es an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Es ist nämlich die Szene vom Genfer See. Es wird erzählt, St. Bernhard war einst auf einer Reise einen ganzen Tag geritten neben dem See von Lausanne und sah ihn nicht. Und er merkte nicht, dass er ihn sah. Und da seine Gesellen des Abends von dem See sprachen, fragte er, wo das Wasser wäre. Darüber verwunderten sie sich gar sehr. Und dann sehen sie einen feinen Unterschied. War es bei Franziskus und Bonaventura noch so, dass der Mensch angesichts der Schönheit der Schöpfung in Verzückung gerät? Und die heilige Hildegard von Bingen lebt ja gleichzeitig zu Bernhard und hat eine große kosmische Mystik entworfen. Sehen Sie bei Bernhard, er ist so in sich gekehrt, dass er durch die Schönheit der Schöpfung nicht mehr abgelenkt wird. Und damit ist eine schicksalhafte, neue Note in die christliche, abendländische Spiritualität eingetreten. Nämlich Spiritualität wird Innerlichkeit. Sie scheint sich zu verabschieden von der Spiritualität und sich ganz in die Innenräume der Seele zurückzuziehen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der zweiten Gestalt der heutigen Sendung zuwenden, nämlich Franziskus. Er lebte 100 Jahre nach Bernhard von 1181/82 bis 1226. Von seiner Jugendzeit wissen wir nicht sehr viel, aber die Legenden berichten, dass er sich seinen Standesgenossen in Assisi angeschlossen hat, bei ihren Geselligkeiten und Bräuchen mitwirkte und nach Andeutung der Legende sich vermutlich sogar einem Club für gut Essen und Trinken zuschrieb. Aber all das scheint ihn schon damals nicht befriedigt zu haben. Und er bricht auf einen neuen Weg auf. Es ist letztlich der Weg zu den Armen. Der Weg zu den Armen ist für Franziskus kein Weg der moralischen Verpflichtung und nicht bloß ein ethisches Ideal, sondern ein Weg mit Verheißung und Hoffnung. Letztlich der Verbindung und der unmittelbaren Gleichförmigkeit mit Christus. Im Jahr 1205, vielleicht auch im Frühjahr 1206, fand dann die Begegnung mit dem Aussätzigen statt. Auch dieser Vorgang lässt erkennen, dass sich der Umbruch bei Franziskus weniger im ethischen Bereich abspielte. Er entdeckt nicht eine neue Form für das Leben, sondern eine neue Gestalt des Lebens. Was ihn nämlich bisher abgestoßen hatte, empfindet er nun als anziehend. Und die Attraktivitäten, die bisher sein Leben bestimmt und geprägt hatten, stoßen ihn nun ab. Die neue Entdeckung ist die des armen Christus. Aber es ist letztlich keine theologische, sondern eine religiöse Entdeckung, die gerade die schwierigen Konstruktionen der Christologie und der Trinitätstheologie oder überhaupt der Theologie unterlief und sogar überflüssig machte. Der arme Christus war vor allem einfach, unmittelbar zugänglich und liebenswert. Christus ist kein Objekt für die Gelehrten, sondern ein Freund des Volkes und ein Freund des einfachen Lebens. Franziskus verzichtet also auf jede Form von gegenständlichem wie auch geistigem und theologischem Besitz und versucht nun, eine neue Form zu finden. Leben nach dem Evangelium bedeutet für Franziskus, dass er die konkrete Lebensweise des irdischen Jesus nachvollzieht. Wenn Franziskus hört, wie Jesus in radikaler Forderung den reichen Mann aus der Bindung an den Reichtum in die Nachfolge ruft, weiß Franziskus sich persönlich angesprochen. Und die Merkmale seiner Lebensform, die er nun übernimmt, ist Wanderradikalismus, das Aufbrechen ohne Schutz, die Verkündigung des Friedens, Gewaltverzicht, aber auch ein Leben nach dem Evangelium inmitten der Kirche. Er sucht das Beispiel der Heiligen in seinem eigenen Leben zu verwirklichen, aber in der Treue zur Schrift und in der Treue zum Wort Jesu selbst. Und Sie kennen die Begebenheit, als er nun die radikale Armut übernimmt, wo er nämlich auf dem Marktplatz steht und sich folgende Szene abspielt, wie wir es in der Legendensammlung der drei Gefährten überliefert haben. Der Bischof, der für das Armutsgelübde im Prinzip Verständnis gezeigt hat, gibt trotzdem zu bedenken, ob es nicht zu hart sei, gar nichts besitzen zu wollen. Darauf erwidert Franziskus: Herr, wollten wir etwas besitzen, so müssten wir auch Waffen zu unserer Verteidigung haben. Daher kommen ja die Streitereien und Kämpfe, die so mannigfach die Liebe Gottes und der Menschen hindern. Darum wollen wir nicht Zeitliches in der Welt besitzen. Hier sehen Sie eine weitere Konnotation, nämlich Franziskus lebt nicht nur die Armut in der Nachfolge Christi, sondern er lebt auch die Armut um des Anliegens eines Gewaltverzichts willen. Ja, letztlich ist die Armut für Franziskus ein Friedensprogramm. Der totale Besitzverzicht gewinnt hier die Nuance des totalen Verzichts auf Selbstverteidigung. Nachfolge des armen Christus bedeutet auf diese Weise zugleich Nachfolge des wehrlosen Christus. Und schließlich im Jahr darauf, 1206, die Begegnung mit dem Kruzifixus, nämlich er solle die Kirche erneuern. Zunächst versteht er dies wörtlich, bis er Christus, den Herrn der Kirche, als Gekreuzigten, als den wahren Armen entdeckt. Und er sieht dadurch, dass er nicht bloß ein äußeres Gebäude errichten soll, sondern er soll die Kirche, den lebendigen Organismus, erneuern. Aber eben nicht wie die Ketzer außerhalb der Kirche, sondern innerhalb der Kirche. Der Ruf in die Armut enthält also für Franziskus zwei Aspekte: die Erneuerung der Kirche und die Vergegenwärtigung des armen, leidenden Christus im Leben des Franziskus selbst. Daraus erklärt sich, dass Franziskus von jener Situation an wund ist. Das heißt, in den Legenden, von der Stunde an war sein Herz ganz wund und weich beim Gedanken an das Leiden des Herrn. Stets trug er von da an die Male des Herrn in seinem Herzen, wie es später zutage treten sollte, da er dieselben Male auf wunderbare Weise am Leib empfing, sodass sie äußerlich sichtbar wurden. Franziskus hat seine Stigmata immer wieder verborgen. Ja, er hat eher schamhaft darauf reagiert. Er hat sie ganz und gar nicht als Siegel auf seine vollendete Nachfolge Christi vorgezeigt, sondern wirklich behutsam verborgen. Für ihn ist etwas anderes entscheidend, nämlich die authentisch gelebte Nachfolge des armen Christus und nicht die Wundersamkeit der Stigmata. Und somit können Sie auch hier wieder das Motiv sehen der Konformität, nämlich der Konformität mit dem leidenden Christus, aber eben mit einem neuen Signum, nämlich Franziskus wird nicht nur in einem inneren Sinn mit Christus konform, sondern auch in einem äußeren Sinn. Er trägt die Stigmata des leidenden Christus. Franziskus ist der Gekreuzigte und der Gekreuzigte ist Franziskus. Eine solche Imitatio, eine solche Nachfolge und Nachahmen Christi hat keinen moralischen Aspekt, sondern letztlich einen mystischen Aspekt, nämlich der tiefsten Vereinigung mit Christus selbst. Die schönste Ausdeutung dieses Ereignisses finden Sie in der großen Biografie des Bonaventura zum Leben des heiligen Franziskus. Thomas von Celano berichtet in seiner Lebensbeschreibung, dass Franziskus nach seiner Krankheit in Natur Genesung und Freude suchte, doch nun konnte er auf einmal mit ihrer Schönheit nichts mehr anfangen. Und auf neue Weise muss er zu den geschaffenen Dingen und der Transparenz in ihnen vorstoßen. Dies geschieht nun kurz vor seinem Lebensende, so dass er seinem Sonnengesang noch die Strophe vom Tod hinzufügt und Gott für unseren Bruder den leiblichen Tod dankt. Und hier sehen Sie etwas anderes als bei Bernhard. Zum einen, Franziskus gerät in die ganze Faszination der Schöpfung und dichtet den Sonnengesang, wohl in einer Zeit der größten Leiden und der größten Depressionen und der größten Verlassenheit. Also der Sonnengesang kommt bei Franziskus nicht aus einer enthusiastischen Minute, sondern er ist ihm gleichsam abgerungen in der tiefsten Not seines Lebens. Aber es gibt eine zweite Not, nämlich wo er gegen Ende seines Lebens noch nicht einmal die Schönheit der Schöpfung letztlich preisen kann, sondern wo er so verlassen ist, dass er seinen Sonnengesang noch weiter schreiben muss, nämlich mit der Strophe vom Tod, den er nun versteht als seinen Bruder. Dies alles spitzt sich nun zu 1259 auf dem Alvernerwerk, nämlich wo Franziskus zum Fest des Erzengels Michael ein 40-tägiges Fasten hält. Und dort erhält er nun die Stigmata. Und das, was Franziskus bisher an Christus betrachtet hat, sieht er nun am eigenen Leibe. Es gibt keinen Glauben ohne die Erde. Am Leib des Franziskus, in seiner Armut seines Sinnes, ist die Erde wieder zum Bild geworden und trägt nun selbst die Wundmale des Gekreuzigten. In der Gestalt des Franziskus erkennt die Erde ihr Urbild wieder. Ja, am Leib dieses Heiligen wird die Erde nun selbst wieder zum Bild, trägt sie doch fortan die Wundmale des Gekreuzigten. Sinn menschlichen Lebens nach Franziskus ist also, Zeichen zu sein, und zwar bis in die Leiblichkeit hinein. Und so erweist er sich als der wahre Zeuge. Dieser Gedanke wird nun in dem großen Hexaemeron des Bonaventura weiter fortgestaltet. Nämlich Bonaventura zeichnet hier ein Entsprechungsverhältnis zwischen himmlischer und irdischer Kirche dar, und die einzelnen Orden ordnet er den Chören der Engel zu. Der untersten Gruppe der Throne entsprechen die alten Mönchsorden, Zisterzienser, Prämostatenser, Kartäuser und so weiter. Als aber zum Schluss die Cherubim und die Seraphim, wie auch die Bettelorden übrig bleiben, hätte Bonaventura die Dominikaner und Franziskaner diesen beiden Chören der Engel zuordnen können. Doch Bonaventura tut das gerade nicht. Seiner Auffassung nach entsprechen den Cherubim die Franziskaner und die Dominikaner. Und es bleiben zurück die Seraphim, die Gott am nächsten stehen, denen aber auf Erden keiner der Orden entspricht. Bonaventura legt nun dar, dass es in der Kirche durch alle Zeiten hindurch einen geheimen Orden, der von Gott entbrannten, gibt. Und durch diesen Orden wird die Kirche vollendet. Aber jener Orden wird keine Blüte tragen, außer Christus erscheint und leidet an seinem mystischen Leib. Und dieser Orden ist in Johannes und Paulus vorgebildet. Doch Bonaventura fügt hinzu, iste ordo illi respondere debiat. Also, de isto videte fuisse Franziskus. Franziskus gehört diesem Orden an. Für Bonaventura ist Franziskus gar kein Franziskaner, sondern derjenige, der von Christus erfasst ist, in der ganzen Faszination, ja, er ist von Gott selbst entbrannt. Und äußeres Zeichen dieser Entbrennung sind die Stigmata und die äußerste Armut. Wenn wir darauf zurückschauen, sehen wir beim Franziskus verschiedene Elemente einer neuen Spiritualität, nämlich es ist nicht nur die Innerlichkeit, es ist nicht nur die Betrachtung des Lebens Jesu, es ist auch nicht nur die Kontemplation des Leidens Christi, sondern die Innerlichkeit und die Betrachtung führen schließlich zur tiefsten Vereinigung, ja bis das am Leibe des Menschen selbst sichtbar wird, was Christi ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in unseren Überlegungen sahen wir immer eine Grundbewegung durch das Mittelalter, nämlich die Armutsbewegungen. Doch die Armutsbewegung der Nachfolge Christi, wie sie ihre kirchliche Form in dem Bettelorden erhielt, trieben schließlich in sektierische Isolation. Teils wurden sie reguliert in kirchlich anerkannten Mönchsorden. Aber letztlich wird das ganze Motiv der Nachfolge Christi, die Franz von Assisi praktiziert hatte und zur Hofform gleichsam zum Ausdruck brachte, sie wird entkräftet, ja verbraucht. Mit Spätmittelalter hat man gerade die Bettelorden mit Spott und Verachtung bedacht. Der unwürdige Priester der Novellenliteratur, der wie ein schäbiger Lohndiener für 3 Groschen die Messe liest oder bei dem man als Beichtvater abonniert ist, pflegt ein Bettelmönch zu sein, so sagt Heusinger in seinem klassischen Buch Herbst des Mittelalters. Am Ende des Mittelalters finden wir ein ausgezehrtes Frömmigkeitsideal der Nachfolge Christi. Ja, das Motiv der Nachfolge Christi scheint obsolet geworden zu sein. Und die Frage ist, ob ein anderer Lebensentwurf der Nachfolge an seine Stelle treten kann. Und die Antwort finden wir in der Bewegung, die man damals schon Ende des 14. Jahrhunderts als Devotio Moderna bezeichnete, als moderne Frömmigkeit. Sie schließt an die Devotio Antiqua und das ist die Frömmigkeit der Mönchsväter. Und sie möchte nun eine moderne Frömmigkeit leben unter veränderten Bedingungen und mit neuen Impulsen. Übrigens ist es interessant, dass hier schon der Begriff modern auftaucht, also schon um 1400. Es ist eine Bewegung, die wesentlich zusammenhängt mit den Gestalten Gerd Grote, Florentius Radewins und Thomas von Kempten bzw. seiner Nachfolge Christi. Es ist eine neue Frömmigkeit, die gelebt wird von den Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben, teils in der Mischung von monastischen und bürgerlichen Lebensformen. Sie leben radikalen Gehorsam, haben keine Satzung, der sie sich verpflichten, tragen mönchsähnliche Kutten und haben gemeinsame Andachtszeiten. Sie halten regen Kontakt zur Öffentlichkeit, gehen täglich ihrer Arbeit nach, unterweisen Schüler in den Städten und versammeln sich in Gruppen. Vor allem aber, das ist nun wesentlich, ist es eine Bewegung von Laien. In einer Zeit, wo die Kirche vom Schisma zerrissen ist, die Liturgie erstarrt ist, und die Klöster in ihren Überlieferungen nicht mehr lebendig sind und wo die Theologie sich in abstrakte Spekulationen verliert, da gehen die Brüder vom gemeinsamen Leben und die mit ihnen verbündeten Kanoniker von Windesheim in ein neues Lebenskonzept über. Sie beten das Offizium, aber ohne besondere Feierlichkeit und ohne die Zugaben wie das Marianische oder das Totenoffizium. Sie versammeln sich täglich zur Messe, aber es ist eine stille Messe ohne Prunk und Glanz. Vor allen Dingen widmen sie sich dem inneren Gebet und der Lectio Divina, ja zweimal sogar am Tag der Schriftmeditation. Aber für dieses innere Gebet, und das ist nun das Neue, sucht man einen festen Halt und eine gewisse Ordnung. Also, der Mensch betet nicht mehr gleichsam so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern man muss im Gebet eine bestimmte Ordnung und Systematik einhalten. Ja, das Gebet bekommt nun auch Betrachtungsgegenstände, die festgelegt sind. Und durch viele Ratschläge und Winke will man das Gebet nähren und stärken. Hauptinhalt dieses Gebets sind die letzten Dinge und das Leben und das Leiden Christi. Themen, die teils auf die Woche und die einzelnen Tage der Woche aufgeteilt werden. Was nun die Frömmigkeit dieser Zeit ausmacht, ist, dass das religiöse und geistliche Leben nicht mehr den Alltag durchwirkt, sondern geistliches Leben wird nun erstmals zu einem geistlichen Leben neben dem Alltag. Frömmigkeit wird zur Frömmigkeit neben dem Alltag. Und Sie sehen es ja bei Franziskus, der noch gerade durch eine Schöpfungsspiritualität zur tiefsten Christuserfahrung findet. All das werden wir in der Devotio Moderna so nicht mehr sehen. Es ist eine Spiritualität der Devotio Moderna, die durch einen harten Führungsstil geprägt ist. Korrigieren und selbst das gute Beispiel geben, das ist entscheidend. Der Superior soll mit gutem Beispiel vorangehen und das, was das Wichtigste ist, sein Beispiel an Demut. Die Dienstbarkeit Christi unter seinen Jüngern wird nun nachgeahmt im Küchendienst. Die Ähnlichkeit mit Christus fungiert als Legitimation der Autorität. Und diese Gravität Christi und seiner Demut will man nun im Superior selbst sehen. Wenn man dem Superior gehorcht, ist es gleichbedeutend mit Christus gehorchen. Gehorsam und Demut werden nun zu zwei zentralen Tugenden innerhalb dieses Lebens und ein drittes, nämlich die Memento Mori-Stimmung. Dass man sich nämlich immer wieder vor Augen halten soll, dass alles doch letztlich an ein Ende kommt, ja, das Leben kurz ist, ja, dass man alles tun muss, um vor dem strengen Richter bestehen zu können. Die Demütigen variieren nun in bissigen Bemerkungen über geringe intellektuelle Leistung von jemandem, über sein Äußeres, seine Kleidung, bis zu ungerechten Tadeln, dem Verrichten wenig angesehener Arbeiten, dem Küssen der Füße der Brüder am Tisch und anderen öffentlichen Schaustellungen der eigenen Frömmigkeit. Was hier nun wesentlich ist, nämlich, dass letztlich doch etwas ganz Neues in die Spiritualität eintritt, nämlich die Verdemütigung. Salome Sticken, von ihr sagen wir, dass sie mit zerrissenen, geflickten Chorhemden und Schleiern herumläuft und jemanden eine Schürze um den Kopf bindet. Die Knöpfe eines alten Nachthemds dienten einer Schwester als Rosenkranz. Übungen, die zum Beispiel nur durch Betteln um Brot und Tragen einer Rute auf dem Rücken ergänzt werden. Und wenn eine Schwester neue Kleider hat, gab sie sie ab, um sich zu demütigen. In einem Kloster muss ein Baum gefällt werden, weil die Schwestern meinten, er würde ihnen zu viel Freude bereiten. Und vieles andere mehr. Ja, vor allen Dingen, man verweigert sich einen Spaziergang und sei es im Garten. All dies tut man nur um Christi willen und um nicht abgelenkt zu werden. Eine andere Schwester glaubte, schmutzige Gefühle zu haben, weil ein hübsches Lesezeichen in ihrem Gebetbuch liegt. Und sich selbst diesen Spaziergang im Garten zu versagen, galt als Befolgung einer göttlichen Eingebung. Der Umgang mit schönen Dingen wird öfters als schwierig und schlecht empfunden. Ja, einige Schwestern betrachten vielleicht ein Kunstwerk, wenn der Maler zum Essen gegangen ist, aber ansonsten würde man sich einen solchen Blick der Freude eher versagen. All das ist nun letztlich am Ende des Mittelalters nun eine ganz neue Form. Der Mensch ist gedemütigt, mit Komplimenten weiß er nicht umzugehen, sie sind eher gefährlich für die Demut. Die Schöpfung scheint ebenfalls gefährlich zu sein. Ja, schließlich steht die ganze Frage, dass der Mensch eher geängstigt ist aufgrund seiner kleinen Sünden. Ja, er scheint Angst zu haben vor dem gnädigen Richter. Und all das, was wir in der nächsten Sendung sehen werden über die spanische Mystik, ist eine Antwort auf die Devotio Moderna. Denn durch die spanische Mystik und schließlich durch Ignatius wird nun am Ende des Mittelalters ein ganz neuer Stil und eine ganz neue Form der Spiritualität entworfen, in einer Zeit, wo es zunächst scheint, dass die christliche Spiritualität nicht genügend Kraft hat, um die wahre Lebendigkeit des Glaubens zu nähren. Und darüber wollen wir dann in der nächsten Sendung weiter nachdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Sie können vieles auch auf der Homepage in dem Lehrbuch wieder nachlesen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider aus St. Georgen in Frankfurt am Main zum Thema Geschichte der christlichen Spiritualität, heute der dritte Teil, das Mittelalter. Wenn Sie eine Sendung davon haben möchten, eine CD, dann melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20. Oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Pater Schneider hat noch auf die Möglichkeit verwiesen, dass man den Vortrag auch auf seiner Homepage wiederfindet, www.kat.de Zentrum, und dann finden Sie eine Auflistung seiner Vorträge. Diesen Link zur Homepage finden Sie auch auf unserer Homepage unter dem Informationsfeld zu dieser Sendung wieder, also unsere Homepage www.horeb.org. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.